Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Es ist Freitag. Es ist der 21. Februar 2025. Es ist 2 Tage vor dem Wahltag. Also meine Wenigkeit, Tobias Weckenbrock, begrüßt euch alle in unserem kleinen, schönen News-Podcast. Einmal in der Woche schauen wir auf die wichtigsten Themen der Woche. Ganz sicher, die Bundestagswahl am Sonntag kommt darin auch vor. Ich spreche gleich mit Nora Wager und Tabea Bremer darüber. Das sind 2 Kolleginnen aus dem Redaktionsteam der Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel. Sie haben auch 2 eigene Themen darüber hinaus mitgebracht. Es geht um ein Haus, also nicht irgendeins, sondern ein besonderes, und um den Schulweg. Der ist nämlich jetzt an einer Grundschule in Castrop-Rauxel sicherer als vorher. Das Projekt, das da nun läuft, könnte auch anderswo zum Tragen kommen. Darum analysiere ich es gleich mit Nora, die in dieser Woche vor Ort war. Ach ja, und Lars Biermann, mein Kollege vom Sport, der fehlt natürlich heute auch nicht. Er hat was mitgebracht zum größten Fußballprominenten in unserer Stadt. Lasst euch überraschen. Vorher aber, wie ihr das kennt, liefere ich euch die Kurznachrichten. Ladenschluss. Das traditionsreiche Geschäft Blumen Sievert am Ickerner Friedhof schließt nach 92 Jahren. Die Betreiber haben viele Gründe für diese Entscheidung. Der 1933 gegründete Meisterbetrieb wird voraussichtlich Ende April endgültig zumachen. Ein Räumungsverkauf mit 50% Rabatt auf Dekoartikel hat jetzt schon begonnen. Geschäftsführer Wilhelm und seine Frau Barbara Sievert nennen eigentlich 3 Hauptgründe. Erstens ihr eigenes Alter, zweitens die Gesundheit und drittens die gesunkene Rentabilität des Geschäfts. Die Bestattungskultur hat sich verändert, hat Wilhelm Sievert uns erklärt, und von der Erdbestattung zu Urnengräbern übergeschwenkt. Das hat auch Auswirkungen auf die Nachfrage nach Grabpflege. Und das war nun mal einer der Geschäftszweige der Sieverts. Blitzerbilanz. In Castrop-Rauxel steht ein Blitzer, der fast nie blitzt. Der Kreis Recklinghausen hat 2024 durch Tempokontrollen zwar 3,7 Millionen Euro eingenommen, aber nur ein Müh davon kommen von der Leveringhauser Straße in Ickern-End. In Castrop-Rauxel gibt es 4 Blitzersäulen. Die Säule am Stadtrand zu Waltrop, also Leveringhauser Straße, blitzte nur 6 Mal im ganzen Jahr. An der Habinghorster Straße, also der B235 zwischen A42 und EVK, blitzte es dagegen 6.300 Mal. Das brachte kreisweit an 24 Standorten dann in Summe am 5. meisten Geld ein. Also diese Blitzersäule da am zweispurigen Stück an der B235. Insgesamt wurden 92.000 Verkehrsteilnehmer im Kreis Recklinghausen im Jahr 2024 geblitzt. Die meisten Verstöße führten zu Verwarngeldern, so zwischen 5 und 55 Euro. Aber es gab auch Fälle, in denen Bußgeld fällig wurde und auch ein Führerscheinentzug noch dazu kam. Ein paar Verkehrssünder waren aber auch 50, 60 oder sogar 70 km/h zu schnell. Die Sprecherin des Kreises Lena Heimers betont aber, dass es bei den Kontrollen nicht ums Kassemachen geht, sondern um die Sicherheit der Bürger im Verkehr. In dieser Weise wirkt dann wohl ganz sicher auch der Blitzer in Ickern-End auf den Verkehr ein, auch wenn er nie blitzt. Ausgebaut. Der Ausbau der Emscher Auen geht in die Schlussphase. Die letzten Dämme verschwinden da gerade, 85% sind schon weg. Und neue Wege führen bald rund um das Naturerlebnis- und Naherholungsgebiet zwischen Ickern und Mengede. Die Arbeiten zum Ausbau des Hochwasserrückhaltebeckens Emscher Auen haben kurz vor Weihnachten 22 an der Stadtgrenze begonnen. Im Sommer sollen die Arbeiten dann ganz abgeschlossen sein. Schon vor dem Entfernen der Trenndämme hatten die Emscher Auen in mehreren Becken ein Fassungsvolumen von 900.000 Kubikmetern Wasser. Nun ist daraus ein einziges großes Becken geworden, allerdings mit 1,1 Millionen Kubikmetern Fassungsvermögen. In der Mitte wurde auch noch eine Vogelinsel modelliert, damit es für die Vögel, also über 100 Arten hat man da schon gezählt, auch nach wie vor eine gute Station zum Leben ist. Neue Wege sollen dann ab Herbst 2025 angelegt werden und tatsächlich im Sommer 26 ist alles fertig. Im Studio ist jetzt endlich mal wieder Tabea Bremer.
Hallo. Lang ist's her.
Oh, yo, ich hab dich schon richtig vermisst. Wir waren hier irgendwie in der Männerrunde letzte Mal. Das war irgendwie ganz schön unangenehm.
Langweilig ohne mich.
Voll langweilig. Apropos langweilig, das Gegenteil davon hast du erzählt, war dein Termin, den du diese Woche für uns gemacht hast, am Emscher-Ufer. Und zwar, also jetzt nicht am Ufer des Flusses konkret, sondern in diesem gleichnamigen Baugebiet.
Genau, ich durfte mir das erste Haus, wo Leute eingezogen sind, angucken. Und ich habe mich mit Familie Dick, beziehungsweise Ehepaar Dick getroffen und mit Victor und Lisa ein wenig darüber gesprochen. Aber, Tobi, du bist unser altes Eisen hier in Castrop-Rauxel. Und sag uns doch mal, was war eigentlich das Problem hier an dem Baugebiet?
Okay, mache ich eine kleine Einführung. Baugebiet am Emscher-Ufer hieß früher Wohnen an der Emscher und ist ein Projekt, das ein Bad von, ja, sag mal, roundabout 20 Jahren hat. Man wollte das schon längere Zeit, da ein schönes, auch ein relativ exklusives Wohnbaugebiet einrichten für vor allem Einfamilienhäuser. Aber dann kamen viele Dinge dazwischen, unter anderem das Thema Hochwasserschutz, dass da natürlich, wir hören es schon am Namen, Emscher Ufer in der Nähe des Flusses, also möglicherweise ein Problem darstellt. Dann gab es da auch noch archäologische Funde und vor allem einen Baum. Die alte Eiche. Habt ihr über die alte Eiche gesprochen?
Zumindestens kurz.
Hast du sie gesehen?
Ich habe sie gesehen und sie ist wunderschön und ich bin froh, dass sie da geblieben ist. Sag ich ganz ehrlich.
Ja, jetzt ist sie wunderschön, nur relativ, weil sie hat ja gar kein Laub und so weiter. Deshalb, man würde gar nicht so vermuten, was das für ein imposanter und vor allem alter Baum ist. Aber, und das erzähle ich jetzt dir und vielleicht auch einigen Hörern, die das gar nicht wissen, dieser Baum hat eine richtig große Prominenz bekommen im Zuge dieses Baugebiets. Er wurde besetzt von einem jungen Mann, der vorher im Hambacher Forst auch bei den Baumbesetzern dabei war, zum Stoppen des Braunkohletagebaus war das im Hambacher Forst. Und hier ging es einfach darum, diesen Baum und im Prinzip auch das ganze Grünland drumherum zu retten. Da gab es eine Bürgerinitiative, Rettet die alte Eiche. Da gab es unheimlich viele, weiß ich nicht, Grüne, von Grüne bis Linken über FWI und so, die sich dafür eingesetzt haben, dass, naja, zumindest dieser Baum, der über 250 Jahre alt ist, da stehen bleiben kann. Das war nämlich eigentlich nicht vorgesehen.
Ja, das glaube ich. Aber sie haben ja jetzt gut drumherum gebaut. Die Straße wurde ja ein bisschen angepasst.
Mhm. Und,
Der Baum steht noch, ganz genau. Und das erste das Haus hat eben auch.
Vielleicht sogar noch schöner jetzt, ne? Das haben dann hinterher einige gesagt und gesagt, wir müssen jetzt die Erschließungsstraße eigentlich auch zur alten Eiche nennen, um einfach da nochmal dem Baum irgendwie auch ein Denkmal zu setzen.
Ja, im Endeffekt ist es am Emscher Ufer geworden, tatsächlich. Ja. Das war auch eine sehr lustige Geschichte, glaube ich.
Ja, dann fangen wir mal mit den heutigen Geschichten an. Der Opa hat jetzt von früher erzählt und jetzt erzählt uns Tabea von heute. Also, was ist mit dieser Straße?
Also die Straße heißt jetzt am Emscher Ufer und das erste Haus steht da jetzt eben. Familie bzw. Ehepaar Dick ist da eingezogen, es sind Victor und Lisa. Auch keine Unbekannten hier, da sie auch zusammen Handball spielen und alles Weitere tun. Ich durfte mir das mal angucken. Bin die Straße schon entlang gefahren und erstmal am falschen Haus habe ich gehalten, aber das war dann auch nur kurz unangenehm, weil da noch keiner wohnt, außer die beiden.
Okay, es sind schon 1, 2, 3, wie viele Häuser sind da im Bau jetzt oder so?
2 sind noch im Bau und das von denen ist halt jetzt fertig.
Okay, genau. So, also das Problem, das Haus zu finden, damit bist du vermutlich dann auch nicht alleine. Man kriegt ja ab und zu auch mal was geliefert oder so. Wie sieht's da aus?
Also mir wurde direkt mitgegeben von Lisa und Victor, das Beste, was sie gemacht haben, war, dass Victor direkt bei Google Maps die Straße angemeldet hat. Weil das musste er nämlich selber machen. Und da hat er halt angegeben, die Straße gibt's jetzt und hat sie eintragen lassen. Man muss da bestimmte Dokumente hinschicken, dass man auch wirklich verifiziert, dass es die Straße auch wirklich gibt. Und dann gab es aber trotzdem immer noch die einen oder anderen, die die Straße nicht gefunden haben oder bis heute auch leider nicht finden. Sowas wie Post oder Lieferdienste, wenn man doch mal was zu essen bestellen will, haben da so ihre Schwierigkeiten, denn es fehlt auch immer noch ein Straßenschild. Mittlerweile steht der Posten dafür, also die Metallstange, aber das Schild mit dem Straßennamen fehlt immer noch und das stellt doch bei Materialanlieferungen, das haben sie auch sehr gut feststellen müssen, doch manchmal ein vor größere Probleme.
Okay, aber wir wollen ja gar nicht nur über Probleme sprechen. Wir wollen eigentlich auch darüber sprechen, wie es jetzt da so ist, in diesem, naja, reichlich umstrittenen und viel diskutierten Baugebiet zu wohnen.
Also die beiden fühlen sich auf jeden Fall sehr, sehr wohl, sind sehr glücklich und freuen sich auch, dass sie die Ersten sind, die da einziehen durften. Denn sie haben jetzt so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise finden, dass sie das auch ein bisschen mitbestimmen können, wie die Kultur da irgendwann mal sein wird, wie die Wertschätzung ist und wie, ja,
so ein Pioniersgeist so ein bisschen. Genau. Wir haben das Gebiet erobert, aber natürlich Matsche im Haus wahrscheinlich jeden Tag. Ne?
Zum Glück nicht, das war nämlich auch ein großes Thema. Die Bodenqualität ist da doch durch, eben die Emscher, die drumherum liegt, ein wenig schwerer, da wurden sie auch wieder vor Herausforderungen gestellt.
Okay, erzähl.
Sie mussten Pfähle in den Boden setzen lassen, 12 Stück insgesamt fürs Haus und 4 nochmal für die Garage. Das war ein wenig schwierig, weil es war erst nicht vorgesehen. In dem Heft, was sie damals bekommen haben, waren es 50 Zentimeter Schotter, den sie aufsetzen oder draufschütten lassen mussten. In einem eigenen Gutachten, wo 19 Bodenproben genommen worden sind, kam dann aber raus, wir müssen doch was bauen, weil sonst schwimmt uns das Haus weg.
Okay, also so ein einfaches Fundament in Beton gegossen reicht an der Stelle nicht. Und wenn man dafür ein Gutachten braucht, das hört sich erstmal aufwendig und damit auch teuer an.
Ja, also viele kommen immer noch da vorbei, das haben sie auch erzählt. Also die Lisa kriegt häufig, dass die Leute klingeln und fragen, wie ist denn das da zu bauen? Ist das jetzt wirklich so? Und sie gibt wirklich jedem eigentlich mit, bis zu 70.000 Euro sollte man da eigentlich mehr einplanen und so im Kopf haben, dass es teurer wird, als man eigentlich denkt.
In der heutigen Zeit für viele vermutlich jetzt nicht unbedingt erschwinglich. Ne? Bauen ein Familienhaus ist ja eh schon teuer, Zinsen sind hoch, schwierig, oder?
Ja, schwierig, aber angrenzend oder beziehungsweise in der Nähe ist auch dieses große Bärenbruchviertel. Korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche.
Ja, Bärenbruchviertel angrenzend würde ich jetzt nicht sagen, da muss man schon noch ein bisschen durchickern. Aber ja, das ist das andere Baugebiet, genau. Das sehr, sehr viel größer ist und wo auch gebaut wird. Genau, da gibt es einen Vergleich, oder?
Ja, so ein bisschen. Also sie wollten immer ein freistehendes Haus und das hätten sie da auch machen können, aber es wäre zumindest teurer gewesen. Der Quadratmeterpreis da ist teurer als da, wo sie jetzt gebaut haben, weswegen sie damit auch sehr, sehr zufrieden sind. Und eben dieser Punkt, dieser Wertschätzung, die sie in diesem Gebiet mitgeben können, dass da so ein gutes Miteinander in dieser Siedlung sein wird, das hat ihnen dann nochmal deutlich mehr zugesagt.
Naja, wir warten das mal ab, weil noch können sie über Nachbarn ja gar nicht urteilen, ne? Oder wissen sie schon, wer da bald einzieht? Haben sie schon Kontakte? Wie sieht das aus?
Doch, die ersten stehen ja schon fest. Die ersten zwei Häuser sind ja noch da im Bau und dadurch kennt man sich natürlich auch, weil man viel Zeit auf der Baustelle verbringt. Das haben die beiden nämlich auch feststellen müssen, dass man doch sehr viel Zeit dann da und extra Zeit vor allen Dingen auch noch an seiner Baustelle verbringt. Es gibt sogar auch schon eine erste WhatsApp-Gruppe, wo Leute, die möchten und sich quasi vernetzen wollen in dieser Siedlung da auch gerne rein können und wo man sich connecten kann. Und ich glaube, das gefällt ihnen doch schon richtig gut.
Also du bist mir jetzt ein bisschen voraus. Ich war gefühlt auf diesem Gebiet schon 100 Mal durch diese ganzen Themen, die ich da hatte. Aber ich war noch nicht da jetzt in diesem Zustand. Und ich fand richtig cool, dass du von den Digs auch ein paar Bilder mitgebracht hast, von der Bauphase. Also die haben das zum Teil ja richtig gefeiert, vom Spatenstich übers Richtfest und so. Ist für die also offensichtlich ja auch ein Lebensprojekt, ne?
Auf jeden Fall. Also es war, glaube ich, immer, beziehungsweise haben sie mir so erklärt, immer ein großer Traum, ein freistehendes Haus zu haben. Und das konnten sie da jetzt eben verwirklichen. Und sind da wirklich sehr glücklich drüber. Und eben, was sie auch gemacht haben, wirklich jeden einzelnen Schritt nochmal gefeiert. Mit einem Spatenstich, mit einem Richtfest, mit einem Einweihung, wo sie dann eingezogen sind mit Familie und Freunden. Und haben sie uns, wie gesagt, schon ein paar Bilder zugeliefert, wo man so die richtige Evolution des Hauses sehen kann.
Und dahin nimmst du uns alle mit. Dafür schon mal schönen Dank. Auf rohnachrichten.de/Kastrop gibt es eine Fotostrecke und natürlich deinen Text zu diesem Thema. Dann wünschen wir von dieser Stelle Familie Dick herzlich alles Liebe und Gute für das neue Leben am Emscher Ufer. Und ja, so möglichst keine Überschwemmungen oder irgendwie sowas.
Ganz genau.
Danke für deine Infos, Tabea.
Immer.
Wir haben mal kurz durchgewechselt und jetzt ist Tabea gegangen und dafür ist Nora Wager bei uns. Hi Nora.
Hi Tobi, ich muss das Mikro ein bisschen runter machen. Tabea ist ein Stück größer als ich.
Ja, aber das ist nicht schlimm. Also deine inhaltliche Größe kommt uns jetzt da wahrscheinlich noch mit rein und so. Insofern, danke. Wir sprechen über Schule, aber nicht über deine Schulzeit, sondern über den Weg zur Schule. Da hast du nämlich in dieser Woche für uns einen Termin besucht und ich finde, der ist... Naja, jetzt erstmal auf eine Schule bezogen, aber am Ende relevant vielleicht auch für andere Schulen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also, wo warst du? Fangen wir mal vorne an.
Wir fangen vorne an. Ich war an der Waldschule, beziehungsweise nicht ganz an der Waldschule dran, sondern ein Stück davon entfernt. Nämlich genau an der Stelle, wo demnächst Schluss ist für die Autos. Also die Waldschule liegt an der Ahornstraße und an der Stelle, wo die Birkenstraße die Ahornstraße kreuzt, da ist demnächst Schluss für Autos.
Und nimm mal eben alle mit, Waldschule, in welchem Stadtteil? In Rauxel, ne? Yep. Stadtmittelpunkt, so, also vom Rathaus ein Stück weiter, Bahnhofstraße links ab, so ungefähr.
Danke, Tobi, dass du alle mitgenommen hast. Auf jeden Fall an der Schule, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, diese Straße, die zur Schule führt, das ist wirklich eine schmale Straße, ist im Wohngebiet und es sind überall Bäume, da parken Autos und wenn man sich jetzt vorstellt, die kleinen Kinder mit ihren Schulrucksäcken, wie sie da langlaufen, das ist ganz schön unübersichtlich. Und gerade morgens und dann mittags, wenn die Kinder abgeholt werden, war es da bisher wohl ziemlich chaotisch. Also die Schulleiterin hat uns gesagt, da gab es auch wirklich die ein oder andere gefährliche Situation. Und deswegen hat man jetzt sich ein Gesetz nützlich gemacht, das seit 2024 gilt, nämlich man darf sogenannte Schulstraßen einrichten.
Aha, was ist denn eine Schulstraße?
Das sind Straßen, die eben gesperrt werden dürfen für einen bestimmten Zeitraum. Im Fall der Ahornstraße ist das jetzt so, dass morgens von 7.45 Uhr bis 8.15 Uhr, also es ist wirklich nur eine halbe Stunde, und dann mittags von 11.30 Uhr bis 12 Uhr auch nochmal eine halbe Stunde, die Durchfahrt einfach nicht erlaubt ist. Wenn man nicht Anwohner ist oder ein Schulbus oder mit dem Fahrrad und zu Fuß, dann darf man da einfach nicht langfahren.
Okay, da stehen jetzt Schilder oder woher weiß man das als Autofahrer?
Da stehen Schilder, man muss jetzt nicht es jetzt schon wissen und jetzt auch in den ersten zwei Wochen, also es gilt jetzt ab morgen oder ab Ende der Woche, aber die Woche ist nicht mehr so lang, ab morgen gilt das und da werden dann erstmal auch Barken aufgestellt. Das Ordnungsamt ist da, die Polizei wird mehr kontrollieren, auch einfach damit man das den Leuten sagt, ne, gerade die es betrifft ja eben vor allem die Eltern, die da ihre Kinder vielleicht bis direkt vor die Schultür karren wollen und erstmal sind da jetzt Barken und so und man wird am Anfang sicher auch nochmal ein Auge mehr zudrücken, als das vielleicht später der Fall ist, denn wer sich nicht dran hält, irgendwann werden dann 50 Euro ja, Mahngebühr fällig.
Genau, also einen fließenden Verkehr würde das an der Stelle, wie du schon sagst, wegen Wohngebiet und so eher nicht betreffen oder sind da auch Anwohner, die da Tag für Tag durchfahren?
Ja, die Anwohner dürfen weiter durchfahren. Also wenn ich jetzt Anwohner bin und irgendwie ich komme gerade vom Arzttermin oder so, dann kann ich da weiter durchfahren, das ist kein Problem. Aber man darf halt, es soll eben ja vor allem diese Elterntaxis treffen. Es gibt aber auch Alternativen.
Genau,
ist
was
jetzt
können
nicht
die
so,
denn dann
ja.
machen? Also die dürfen nur noch zu Fuß kommen? Nein, die können woanders langfahren.
Genau, es gibt zwei Elternhaltestellen. Ich habe die tatsächlich auch schon ein paar Mal an anderen Schulen, also das, die Waldschule ist längst nicht die einzige, die das hat. Das Konzept ist, sieht ein bisschen aus wie eine Bushaltestelle, nur da hält kein Bus, sondern da sollen halt Eltern halten. Und diese Elternhaltestellen sind an zwei Stellen eingerichtet, einmal an der Kirche ganz in der Nähe und an der Schulstraße, lustigerweise, die einfach, es ist wirklich nur 200 Meter von der Schule weg. Und da sollen die Eltern ihre Kinder dann absetzen und diese 200 Meter, die gehen die Kinder dann zu Fuß und da hat man halt drauf geachtet, dass der Weg, den die Kinder dann nur noch gehen müssen, dass da nicht viele Kreuzungen sind, dass der halt sehr sicher ist, damit die Eltern auch die Kinder mit einem guten Gefühl da rauslassen können.
Weißt du, warum man das jetzt da eingeführt hat? Also ich meine, das wirkt ja jetzt so wie so ein Projekt, das mal auszuprobieren mit der neuen gesetzlichen Situation und dann vielleicht mal auszurollen, auch auf andere Standorte, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Der Bürgermeister Reiko Krawania war heute auch da bei der Eröffnung und der hat gesagt, das hier ist nur der Anfang. Also wir fangen hier an und wir werden definitiv noch weitermachen. Die Waldschule war schon immer sehr prädestiniert dafür, weil wir hatten da auch schon ein paar Mal drüber berichtet. Es gab immer mal wieder Ärger mit diesen Elterntaxis. Es war auch ein Wunsch der Schule tatsächlich. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass die Stadt da hingegangen ist und gesagt hat, so, hier machen wir es jetzt. Sondern als das Gesetz 2024 verabschiedet wurde, hat die Schulleitung uns erzählt, da sind auch schon Lehrer und Eltern gekommen und haben gesagt, ey, wollen wir nicht das bei uns machen? Weil guck dir doch mal an, wie das hier vor der Tür ist. Weil obwohl es ja quasi die Eltern sind, die die Straße verstopfen, sind es auch die Eltern, die das selber doof finden.
Vielleicht andere Eltern, kann
ja
das sein?
Also es war auch ein Elternvertreter da, der meinte, ja, er kennt beide Seiten. Er kennt natürlich die Eltern, die sich Sorgen machen und sagen, boah, mein Kind fährt hier von mir aus vielleicht auch so mit dem Roller zur Schule oder mit dem Fahrrad und ich habe ein bisschen Angst. Er kennt aber auch die Eltern, die sagen, ja, ich bin morgens im Stress und das Kind kann nicht laufen, weil das hat immer noch sein Musikinstrument dabei. Und jetzt hat man halt gesagt, nee, komm, wir machen die Straße dicht an der Stelle. Geht nicht anders.
Proteste hast du jetzt aber noch nicht erlebt.
Nee, habe ich noch nicht erlebt. Ich glaube, das muss ich jetzt auch erstmal setzen. Und man meinte auch, also es ist qua Gesetz vorgesehen, dass das erstmal ein Jahr Testphase ist.
Okay.
Nach einem Jahr setzen sich alle nochmal an einen Tisch.
Evaluation.
Und gucken, ja, wunderschön, ja. Wie das immer so ist.
Ja. Und dann sind alle Seiten am Tisch und überlegen, war das gut, war das schlecht.
Es könnte jetzt zum Beispiel im Worst Case einfach sein, dass sich dieses ganze Chaos einfach nur quasi um eine Straßenecke nach vorne schiebt. Ja, dann staut sich da alles und ist auch kacke. Aber man hofft jetzt halt, dass die Eltern wirklich diese Elternhaltestellen benutzen, ihre Kinder da rauslassen. Dadurch entzerrt sich das vor der Schule alles und die Kinder, die dann halt mit dem Fahrrad kommen, mit dem Roller, zu Fuß, können dann alle ganz in Ruhe an die Schule ran.
Super, also das Konzept werde ich mir ganz sicher mal anschauen. Ich bin ja, muss ich an der Stelle nochmal droppen, Verkehrshelfer an einer anderen Grundschule und erlebe da auch jeden Morgen das Thema Elterntaxis. Da in der, an der Lindenschule ist es aus meiner Sicht relativ ruhig, aber liegt auch vielleicht daran, dass da Leute mit Kelle und Weste morgens stehen und ein bisschen aufpassen. Wir dürfen ja nichts machen, außer den Kindern über die Straße helfen. Also wir dürfen da nicht Polizist spielen, tun wir auch nicht, aber total spannend und vielleicht wäre das ja dann in der Tat auch nochmal ein Modell für die Schule, zu der ich dann jeden Morgen gehe oder fahre. In diesem Sinne, Nora, vielen Dank für deine Infos und wir werden es beobachten.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
So, und weil am Sonntag Wahltag ist, habe ich jetzt Nora und Tabea nochmal zurück zu mir ins Studio gebeten. Wir sind jetzt irgendwie, wir teilen uns jetzt. Ihr teilt euch ein Mikro.
Wir müssen eine Kompromisshöhe finden, Tabea.
Das stimmt. Das ist gleich größer Unterschied. Ein bisschen größer.
Habt ihr schon gewählt?
Ja, ich habe tatsächlich schon gewählt. Ich habe Briefwahl gemacht.
Ich habe nicht gewählt und ich werde auch in Castrop-Rauxel wählen gehen.
Ach
so, richtig schön, an
okay.
Die Urne.
Okay, ja, ich mache das auch so. Mein Schwiegervater, witzigerweise, hat mich per WhatsApp und seine anderen Kinder und Schwiegerkinder gebeten, die eigenen Kinder, also seine Enkelkinder, bitte mitzunehmen, damit die schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie wählen gehen ist. Ich habe da so gedacht, ich glaube, ich war früher nie mit wählen.
Ich wollte immer mit, ich fand das voll cool. Ich hab mich auch richtig gefreut, als ich das erste Mal wählen durfte.
Und da gibt es sogar, glaube ich, Süßigkeiten. Also ich habe das schon mal erlebt mit meinen Kindern, da gab es Weingummi letzte Mal.
Das stimmt, ich war tatsächlich immer mit beim Wählen. Okay. Also unsere Eltern haben immer so einen richtigen Sonntagstag daraus gemacht. Da sind wir zusammen dahin gegangen und durften uns dann daneben setzen und ein bisschen zugucken und ein bisschen Nachfragen stellen, wie das eigentlich funktioniert. Und das war auch immer sehr wichtig. Und dann habe ich auch sehr gefreut, als ich das erste Mal wählen durfte.
Lange Schlange vorm Wahllokal. Weil Tabea noch drei Fragen hat.
Ganz genau.
Also Tabea würde ich jetzt aus dieser Frage mal rausnehmen. Nora, du kennst ja hier die Bewandtnisse schon etwas länger. Was ist denn dein Tipp? Also dürfen wir ein Tippspiel machen? Wird Frank Schwabe den Wahlkreis gewinnen, so wie in den letzten 4 Bundestagswahlen? Oder
macht 40 Wahlen?
Michael Breimann das Rennen? Was glaubst du?
Ich glaube, es ist nicht besonders gewagt zu sagen, dass die Chancen für Frank Schwabe sehr gut stehen. Ich meine, er macht das schon lange. Die Leute kennen ihn auch. Das ist ja manchmal so das Problem, wenn jemand so ganz neu da reinkommt. Gut, Michael Breimann ist jetzt auch nicht neu, aber hätte die SPD jemand anderen aufgestellt, hätte der es bestimmt oder die es bestimmt schwerer gehabt. Aber ich gehe mal davon aus, dass Frank Schwabe das holen wird, auch wenn die SPD, wenn man sich so die Historie anguckt, ja schon ordentlich verloren hat in den vergangenen Jahren. Ich glaube, Frank Schwabe wird es machen.
Die hatten mal 60%, ne, über Jahre, also annähernd 55-60% waren so in den 70ern, 80ern, 90ern so die Standardergebnisse.
Und dass Castrop-Rauxel eine SPD, ehemalige SPD-Hochburg ist, das merkt man ja auch heute noch. Also die SPD stellt hier den Bürgermeister, sie schneidet regelmäßig in den Wahlen deutlich besser ab, als die SPD das woanders tut. Also es ist, glaube ich, es wird wahrscheinlich Frank Schwabe. Aber ich meine, es ist eine Wahl, es bleibt offen. Wir hatten ja hier auch schon mal Überraschungen. Ich könnte mir vorstellen, dass Frank Schwabe deutlich knapper gewinnen wird, als er sich das wünscht.
Genau, und darum hat er selbst ja auch bei Facebook nochmal dazu aufgerufen, man soll jetzt auf jeden Fall gehen. Und irgendwo habe ich auch eine Prognose ausgewertet. Ich habe mich ja ein bisschen mit der Wahlprognose beschäftigt. Da gibt es unterschiedlichste Modelle und Rechenmodelle und Prognoseinstitute und so. Also nicht nur die, das bundesweit betrachten, sondern auch die es auf einzelne Wahlkreise runterbrechen. Und da ist es so ein bisschen unentschieden. Also die einen haben gesagt, der Breimann gewinnt. Die anderen haben gesagt, der Schwabe gewinnt zu 60%iger Wahrscheinlichkeit. Also es ist super, super knapp. Und darum
guck mal, knapper, als ich jetzt gedacht hätte. Vielleicht hat ja auch Breimann den Amtsbonus. Also ich bin ja bei der vergangenen Wahl, war es ja doch, würde ich sagen, mal eine kleine Überraschung, dass Breimann reingekommen ist. Und
über die Landesliste,
genau. Er ist ja nur reingekommen, weil die CDU insgesamt so schlecht abgeschnitten hat und die Liste so weit gezogen hat, weil sie nicht so viele Direktmandate hatten. Deswegen war das ja bei der vergangenen Wahl eine ziemliche Überraschung. würde ich mal so sagen. Ich glaube, damit haben wir alle vorher nicht gerechnet. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt auch so einen kleinen Amtsinhaberbonus hat. Ne? Ich meine, anders als Frank Schwabe spricht er ja oft auch zu innenpolitischen Themen, sehr viel zu Sicherheit. Und das sind ja auch Themen, die jetzt gerade den Wahlkampf bestimmen. Also vielleicht ist das für ihn auch ein kleiner Bonus, wer weiß.
So, und als erstes erfahrt ihr, liebe Hörer, das bei uns im Portal am Sonntag. Wir sind, also Tabea, klammern wir mal aus, sie hat frei und erholt sich für Montag.
Ich hab frei und erhole mich für Montag.
Und Nora und ich sind für euch und für sie dann richtig im Einsatz. Wir machen also die Spätschicht am Sonntag und werden bestimmt nicht vor Mitternacht die Redaktion verlassen. Mal gucken.
Ich befürchte das auch.
Mal gucken, ob dann überhaupt Ergebnisse feststehen, weil es gibt ja auch noch ein neues Wahlrecht, nachdem jeder Direktkandidat, der seinen Wahlkreis gewinnt, auch sicher Vertreter im nächsten Bundestag ist. Auch das ist spannend, auch das ist offen. Und darum, ich freue mich drauf. Wahlabende sind immer irgendwie speziell bei uns im Job, ne?
Ja, es ist speziell, aber es macht Spaß. Irgendwie gerne stellt man noch Pizza und so. Also es ist ja auch für uns was Besonderes. Ich freue mich sehr drauf.
Neidisch.
Ja, dann lassen wir dir was über.
Kommunalwahl, Tabea, Kommunalwahl im September.
Jetzt ist erstmal Bundestagswahl und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und würde mir wünschen, dass ihr auch wählen geht, denn das ist unsere Chance, uns an den demokratischen Prozessen hier in Deutschland zu beteiligen.
Und wenn ihr noch Fragen habt, die ihr dringend geklärt haben wollt zur Wahl oder wenn ihr euch was Bestimmtes wünscht für den Wahlsonntag, was euch mal dringend interessieren würde, dann schreibt uns das doch gerne an kastrop@ruhrnachrichten.de. Wir freuen uns auf eure Meinungen, Stimmen, Anmerkungen.
Vielen Dank. Glück auf.
Glück auf.
Jetzt bei mir im Studio Lars Biermann. Ich grüße dich.
Hi.
Hi. Lars, der wohl bekannteste Fußballer Kastrop-Rauxels aktuell, bleibt uns länger erhalten. Erzähl, was ist da los?
Ja, das stimmt. Das war dann am späten Dienstagabend. Ich hatte mir schon den FC Bayern München in der Champions League auf dem Fernseher angemacht und dann klingelte mein Handy. Und es hieß, wir haben gerade mit Kevin Großkreuz verlängert um ein Jahr. Und dann haben der Kollege Janis Zimmer und ich uns auch um die Einmeldung gekümmert. Und Kevin bleibt noch ein Jahr bei Wacker Kastrop.
Er spielt also noch ein Jahr Westfalenliga. Welche Bedeutung hat Kevin Großkreuz eigentlich für den Club von der Karlstraße? Was würdest du sagen?
Ja, ich glaube, er übernimmt ja erstmal eine riesig wichtige Rolle. Er ist Kapitän, er ist Teil des Trainerteams, er ist auch irgendwo Aushängeschild, eigentlich die Stadt Kastrop-Rauxel hat an Bekanntheit gewonnen dadurch, dass Kevin Großkreuz da jetzt spielt, weil als er halt zu uns kam, ist der Kicker und so, haben alle berichtet, Kevin spielt jetzt in Kastrop-Rauxel, hat ja vorher schon in Dortmund Amateurfußball gespielt,
Bövinghausen,
genau. Aber er hat eine Riesenbedeutung, er übernimmt viel Verantwortung und ist halt einfach Aushängeschild und veranstaltet halt auch große Sachen, ne? Also wo der Club von Lukas Piszczek aus Polen in Oberkastrop gespielt hat, da kam vierstellig an Zuschauern, da wurden Gelder eingenommen, also schon eine große Bedeutung.
Aber er kostet den Club ja auch ein bisschen was an Geld oder verdient er gar nichts dabei?
Da gehe ich von aus, also eine Summe kann ich dir nicht nennen, allerdings wurde natürlich auch bei der Verkündung dem Sponsor gedankt, OptiRun ist eine Firma aus Kastrop-Rauxel, ich glaube haben ihre Firma oben im Industriegebiet.
Leininghauser Weg bei Lobbeschreck gegenüber.
Genau. Irgendwas mit Faltschachtelverklebezentrum oder so.
Ja, so nennen die sich. Die machen Verpackungsmaterial. Ne?
Ja, genau. Denen wurde explizit gedankt, da sie einen großen Anteil daran haben, dass Kevin Großkreuz geblieben ist. Auch im Gespräch dann am nächsten Tag, wo ich mit Kevin gesprochen habe, hat er auch nochmal gesagt, Almir Metovic, Gründer von OptiRun, ist ein Freund von ihm geworden. Die trinken ja mal zusammen einen Kaffee. Hat sich auch nochmal bei ihm bedankt.
So, rein spielerisch, sportlich betrachtet. Der Kevin ist früher Nationalspieler gewesen. Sieht man das auf dem Platz noch? Oder kann man sagen, der ist jetzt gehört zum alten Eisen und fällt in der Westfalenliga eigentlich gar nicht mehr auf?
Ja, man sieht das schon. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du auf das Spiel guckst, dass er einfach immer den Ball hat und alles macht und er nimmt sich hinten den Ball und schießt vorne ein Tor. So ist es jetzt nicht. Er spielt in der Innenverteidigung. Früher war er ja Flügelstürmer. Dann ist er immer weiter nach hinten gerutscht irgendwann im Laufe der Karriere. Spielt jetzt in der Innenverteidigung. Und was du halt siehst, ist, dass du ihn immer anspielen kannst. Und ich glaube, das ist für Wacker Ober Kastrop im Spielaufbau eine Riesenhilfe, wenn du als Innenverteidiger weißt, ich gebe Kevin den Ball und in 99% der Fällen passiert nichts, weil er einfach so viel Ruhe am Ball hat und so eine Technik hat, dass er den Stürmer dann einfach stehen lässt und spielt einen langen Diagonalball.
Okay, das ist jetzt bei eigenem Ballbesitz. Verteidiger haben ja aber auch die Aufgabe, weiß ich nicht, dem gegnerischen Stürmer den Ball abzunehmen. Ist er da eher vielleicht schon ein bisschen zu langsam und die laufen ihm weg oder kommt er da noch hinterher?
Ja, ich glaube, selbst wenn er zu langsam wäre, würde ihm zugutekommen, dass er einfach weiß, wo er sich hinstellen muss. Und genau, hat einfach die Erfahrung, hat das Auge dafür. Ich hatte ja auch letztes Jahr mal angemerkt, dass es durchaus auch die ein oder andere Notbremse gab, wo man vielleicht sagen könnte, vielleicht ist er da in manchen Szenen zu langsam gewesen. Aber jetzt, ja, der neuliche Erfolg gibt ihm einfach recht. Der Wacker ist in der Westfalenliga jetzt 6 Spiele lang ungeschlagen, sogar einfach 6 Siege in Folge eingefahren. Die spielen jetzt um die Meisterschaft wieder mit, haben den FC Brünninghausen am Sonntag in der Nachspielzeit noch besiegt. Ein Top-Team, die da heute auch Trainer und sportliche Leitung entlassen haben. Also ja, der Erfolg gibt ihm recht. Also
und er hat dir gesagt, wenn ich das richtig gelesen habe, wir verlinken natürlich auch was, er würde ganz gerne in die Oberliga aufsteigen?
Genau, das ist sein Ziel, das hat er mir gesagt. Er sagte, er bleibt jetzt noch ein Jahr, und weil sein großes Ziel ist, Wacker Oberkastrop einmal in die Oberliga zu führen.
Aber hat denn nicht der Clubvorstand oder der Wirtschaftsrat mal gesagt, so, das wäre eine Nummer zu groß für den SV Wacker?
Ja, das ist spannend. Ich bin in ungefähr 3 Stunden mit Martin Janicki verabredet.
Wir haben jetzt Freitagmittag, da nehmen wir auf, vielleicht
genau, ich bin
müssen
mit ihm,
wir das nachliefern noch. Ne?
Ich bin mit ihm verabredet. Er war nämlich der das damals gesagt hat, ob das nicht vielleicht dann doch zu hoch wäre. Und genau diese Frage steht auf meinem Zettel, dass Kevin das jetzt gesagt hat. Und mal nachzuhorchen bei Martin, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Ich glaube, und das hat Martin ja auch gesagt, niemand würde sich dagegen wehren, wenn das jetzt passieren würde.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, ein Sportler würde sagen, nö, ich will gar nicht aufsteigen. Genau. Gerade bei einem Club, der sogar oben anklopft. Das wäre ja wirklich fatal eigentlich.
Ich,
ne?
Ich glaube, die Bedenken auf der Seite waren dann eher, ob man sich halt als Oberligist fest etablieren kann. Weil es ist halt nochmal eine Nummer größer. Das ist das westfälische Oberhaus im Fußball. Das ist nicht so einfach. Also, aber Kevin hat ja auch schon Oberliga gespielt, und wenn er sagt, das ist sein Ziel, dann glaube ich ihm das auch. Und ich würde es dem SV Wacker Oberkastrop auch zutrauen, weil er hat ja auch gesagt, die haben viele junge Spieler, die auch ein Potenzial für Höheres haben. Wenn diese im Sommer bleiben, und da bleiben wir jetzt gespannt, inwiefern mit wem verlängert werden kann, dann ist das durchaus realistisch.
Also die Verlängerung von Großkreuz sendet ja auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein Signal, oder?
Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Also da hast viele junge Spieler, wie ein Jonas Pölker, der immer wieder gelobt wird. Der Junge ist 19 Jahre alt, glaube ich, kam jetzt aus der A-Jugend. Und wenn du dem sagen kannst, guck mal, der Kevin bleibt auch, dann bleibt doch auch bei uns, dann ist das ein Argument. Und das ist auch ein Argument für externe Neuzugänge vielleicht. Und das frage ich auch immer noch.
Einmal mit dem Weltmeister zusammenspielen.
Ja, alle lachen immer ein bisschen, aber ich frage immer noch jeden Wacker Oberkastrober Neuzugang, jetzt spielst du mit Kevin Großkreuz, wie ist das? War das ein Argument für dich, hier hinzukommen?
Und was sagen die dann? Die lachen, weil nein? Oder sagen die, ja klar, ein bisschen schon?
Also die meisten sagen ja. Also die meisten freuen sich drauf, mit ihm zusammenzuspielen. Und was mich dann immer erstaunt ist, da sind einige Schalker im Oberkastrower Kader. Und das sind teilweise, glaube ich, die sich mit Kevin Großkreuz am besten verstehen. Ich denke da an Florian Gerding oder so. Ich glaube, die sind am engsten mit Kevin Großkreuz da befreundet in Oberkastrop, obwohl das eigentlich Schalker sind. Aber gut, es steht ja anscheinend nicht im Weg. Ich habe mich auch gut mit ihm verstanden, so ist es ja nicht.
Und du bist auch einer von der blau-weißen Seite des Ufers. Alles klar, Wacker ist ja auch blau-weiß, Kevin eigentlich im Herzen schwarz-gelb, aber sie machen ein Jahr weiter. Ganz herzlichen Dank dir, Lars,
gerne,
dass du heute dabei warst, und wahrscheinlich wirst du ja auch die kommende Saison begleiten mit dem SV Wacker. Wir sind gespannt.
Ich hoffe, ich darf.
Danke dir, Glück auf.
Glück auf.
Bleibt uns noch der bekannte Blick auf die Termine vom Wochenende. Und da lockt der Karneval in die ASG-Aula. Die Karnevalsgesellschaft Rote Funken ist ja traditionell in Castrop-Rauxel die erste, die ihre große Gala stattfinden lässt. Und zwar immer am selben Ort, nämlich in der Altstadt, in der Aula des ASG. Und zwar am Samstag ab 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Und naja, was der Karneval bei den Roten Funken so hergibt, wird es auch an diesem Abend wieder geben. Also viel Musik, viel Tanz, aber auch eine Menge Spaß zum Lachen für echte Karnevalsfreunde. An selber Stelle und vom selben Veranstalter ist der Kinderkarneval, der ja wie immer im Doppelpack kommt mit der Gala der Roten Funken. Und zwar findet er statt in der ASG-Aula am Sonntag von 15 Uhr an. Der Eintritt beträgt 4,50 Euro und Einlass ist schon ab 14 Uhr. Und dann ist da ja noch diese Bundestagswahl. Von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale in Castrop-Rauxel geöffnet und spätestens ab 18 Uhr, eigentlich schon den ganzen Tag über, tickern wir bei den Ruhrnachrichten für euch über das Geschehen rund um die Bundestagswahl. Bei uns könntet ihr als erstes erfahren, was Michael Breilmann und Frank Schwabe über ihr Abschneiden sagen, wie die Stimmung ausfällt bei den großen und auch bei den kleineren Parteien und wie welcher Wahlkreis genau abgestimmt hat. Das in aller Tiefe, in allen Hintergründen und in allen Emotionen bei uns, bei den Ruhrnachrichten im Wahlticker. Und am Wahltag selbst gibt es noch einen Gottesdienst zur Bundestagswahl, besser gesagt für die Demokratie in Deutschland. Dazu lädt die katholische Kirchengemeinde St. Antonius in Ickern ein. Sonntag 10.30 Uhr in der Antoniuskirche am Markt wird gebetet für die Demokratie. Und anlässlich des dritten Jahrestages zum Ukraine-Krieg auch für den Frieden. Wir wünschen euch einen tollen Sonntag, ein schönes Wochenende generell mit ja ein bisschen frühlingshaften Temperaturen. Darauf freuen wir uns ganz besonders und dann freuen wir uns, euch wiederzuhören. Ganz sicher kommende Woche Freitag, vielleicht aber auch schon am Montag. Mal gucken, ob ich meinen Kollegen Fabian Hollenhorst dazu begeistern kann, mit mir eine Spezialfolge aufzunehmen zum Ergebnis der Bundestagswahl in Castrop-Rauxel. Ich hätte Bock drauf, das Ganze mit ihm zu analysieren. Mal gucken, ob wir das am Montag schaffen. Das bekommt ihr am ehesten mit, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Also jetzt die Glocke oder das Folgen klicken und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ich danke euch. Ich heiße Tobias Weckenbrock und sage herzlich Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.